Gespräch heute Morgen mir über den Weg lief, fragte er auch, was predigst du denn heute und worum geht's denn? Und ich sagte, ja, es geht um die Versöhnung zwischen Jakob und Esau. Und er sagte, ach, was für ein schönes Thema. Und ich sagte zu ihm, ja, aber nur, wenn du selbst nicht davon betroffen bist. Denn Versöhnung ist nicht immer ganz so einfach. Aber ihr wisst, wenn ich predige, dann beginne ich normalerweise mit einer kleinen Begebenheit oder Geschichte, die ich irgendwo entdeckt habe. Ich wollte euch heute ein Video zeigen, aber ich mache es nicht. Aber ich erzähle euch, was auf dem Video ist. Auf NTV vor einigen Tagen oder Wochen gesehen, fährt ein Autofahrer in Amerika und rechts neben ihm ein Motorradfahrer und der Motorradfahrer beschimpft den Autofahrer und er gestikuliert da rum und beschimpft ihn. Man weiß nicht, was vorher passiert ist, aber man kann sich vorstellen, wahrscheinlich hat der Autofahrer ihn übersehen oder er hat ihm die Vorfahrt oder irgendwas genommen. Und man kann das ganz lange sehen, wie die beiden nebeneinander herfahren. Und wisst ihr, was dann passiert? Der Autofahrer zieht nach rechts und fährt den Motorradfahrer einfach um. Ich weiß nicht, ob das die beste Möglichkeit ist, um Konflikte zu lösen. Aber wir wollen heute eine andere Möglichkeit in Betracht ziehen oder betrachten, wie man mit Konflikten umgehen kann. Und dann wisst ihr schon, es geht heute um Jakob und Esau, wie die wieder aufeinander zugegangen sind. Der Predigttext steht heute im ersten Buch Mose, Kapitel 33, die Verse 1 bis 20. Und ich werde es heute so machen, dass ich den Predigttext nicht zu Beginn lese, sondern ich werde ihn sukzessive während der Auslegung vorlesen. Lasst uns nochmal beten und dann schauen wir weiter. Vater, wir danken dir, dass wir in diesem Gottesdienst sein dürfen. Und manchmal kommen wir und wir wissen nicht, was wir erwarten. Wir kommen aus unterschiedlichen Gründen. Aber wir wollen dich darum bitten, Herr, dass auch dieser Gottesdienst dazu beiträgt, dass du uns veränderst, dass du uns umgestaltest, dass du uns dir ähnlicher machst. Du kennst die Lebenssituation jedes Einzelnen, Herr. Und wir beten darum, dass wir durch dich ermutigt werden, dass wir durch dich Kraft bekommen, für unseren Alltag ein Leben nach deinen Geboten und zu deiner Ehre zu führen. Wir wollen dich aber auch bitten, Herr, dass wir dich immer wieder im Blick haben, wer du bist, wie du bist, was du getan hast und dass das wirklich konkrete Auswirkungen auf unser Leben hat. Herr, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Wir bitten um Gnade zum Hören, aber auch zum Reden. Hab Dank, Herr. Amen. Ja, seit vielen Monaten betrachten wir fortlaufend das erste Buch Mose in unseren Predigten. Das erste Buch Mose ist gegliedert in insgesamt 10 Familiengeschichten. Und diese Geschichten setzen sich zusammen aus den Stammbäumen und dann aus verschiedenen Begebenheiten, die dem Autoren wichtig waren, über das Leben der Personen. Wir befinden uns mittlerweile in der 8. Familiengeschichte. Es ist die Geschichte Isaaks und doch handelt sie hauptsächlich von Isaaks Sohn Jakob. Dieser Bericht zieht sich über 11 Kapitel, von Kapitel 25, Vers 19 bis 35, Vers 29. Der Bericht dauert viele, viele Jahrzehnte und er gliedert sich in 3 große Lebensabschnitte von Jakob. Der erste Abschnitt beschreibt Jakobs Zeit bei seiner Familie in Kanaan. Dieser endet mit der Flucht Jakobs zu seinem Onkel Laban. Der zweite Abschnitt berichtet von Jakobs Zeit bei Laban und endet mit der Flucht von Laban. Und der dritte Abschnitt beginnt mit der Rückkehr von Jakob nach Kanaan und geht bis zu seinem Lebensende. Und unser heutiger Text betrachtet einen Teil das Ende des zweiten Lebensabschnittes und den Beginn des dritten Lebensabschnitts von Jakob. Die Predigttexte der letzten beiden Sonntage, beziehungsweise als wir hier über diesen Text gepredigt hatten, münden in den heutigen. Und darum lasst uns noch einmal kurz zurückschauen. Nach 20 Jahren in der Fremde bekommt Jakob von Gott den Auftrag, wieder in sein Vaterland zurückzukehren. Kapitel 31, Vers 3, das sagte der Herr zu Jakob, kehre in das Land deiner Väter und zu deiner Vaterschaft zurück, ich will mit dir sein. Daraufhin flieht Jakob von seinem Schwiegervater Laban, dieser holt ihn ein und beide schließen einen Nichtangriffspakt. Doch nun steht Jakob vor einem neuen Problem. Wenn er zurück in sein Heimatland geht, wird er unweigerlich auf Esau, seinen Bruder, treffen. Das Problem, er hat ihn vor 20 Jahren wirklich betrogen. Und damals war es so, dass der Esau ja so verletzt war, so getroffen war, dass er seinen Bruder töten wollte. Und es war für Jakob nur die Lösung da, von dort zu fliehen und zu seinem Onkel Laban zu gehen. Jetzt ist er wieder auf dem Rückweg und Peter Schäfer von Rednitz hatte in seiner letzten Predigt über Jakobs Vorbereitungen mit dem Treffen mit Esau gesprochen. Hierzu gehörte die Sendung von Boten an Esau, die Auseinandersetzung mit Gott und seinen Zusagen und die Ergreifung von Maßnahmen wie die Aufteilung seiner Familie und die Sendung von Geschenken. Vor 2 Wochen hatte dann Mike Leister in seiner Predigt über einen Kampf Jakobs mit Gott gesprochen, welcher unmittelbar der heutigen Begebenheit vorausgeht. Ich möchte den Text heute in 2 größere Abschnitte unterteilen. Erstens die Verse 1 bis 16 unter der Überschrift Jakobs Versöhnung mit Esau. Und dann zweitens die Verse 17 bis 20 unter der Überschrift Jakobs Bekenntnis. So, lasst uns das Kapitel 33 aufschlagen und nun den Text Schritt für Schritt erstmal anschauen. Vers 1. Und Jakob erhob seine Augen und schaute und siehe, Esau kam heran und 400 Mann mit ihm. Da verteilte er die Kinder auf Lea und Rahel und die beiden Mägde. Und er stellte die Mägde mit ihren Kindern voran und Lea mit ihren Kindern danach und Rahel mit Josef zuerst. Wir müssen uns das zuletzt, Jakob, Rahel und Josef zuletzt, wir müssen uns das wirklich mal vorstellen, was da passiert. Da ist Jakob mit seiner Familie unterwegs, und nun kommt es zu dieser Begegnung mit dem Bruder Esau. Ja, vor dieser Begegnung hat er sich 20 Jahre lang im wahrsten Sinne des Wortes versteckt. Und jetzt kommt ihm dieser Esau mit 400 Mann entgegen. Und es war nicht zu sehen, dass das ein Begrüßungskomitee war, denn Esau war ein wilder Mann, ein Krieger. Und die 400 Leute, die er dabei hatte, das waren Kriegsleute, die waren bewaffnet. Und da stehst du als kleiner Jakob und guckst mit deiner Familie und da kommt dir so ein ganzes Heer entgegen. Ich kann mir vorstellen, dass sich dem Jakob im wahrsten Sinne des Wortes der Magen rumgedreht hat. Wie soll diese ganze Geschichte ausgehen? Und gerade wenn wir daran denken, vor 20 Jahren, als er geflohen ist, warum ist er geflohen? Warum? Weil Esau ihn töten wollte. Und jetzt kommt es nach diesen 20 Jahren wieder zu dieser Begegnung. Und die Frage, die sich doch für Jakob stellt, was hat mein Bruder Esau vor? Will er mich immer noch töten? Ist er mir vielleicht mittlerweile gut gesonnen, aber warum sollte er das sein? Und ich glaube, Jakob geht hier durch eine Glaubensprüfung. Vielleicht kennst du solche Glaubensprüfungen in deinem Leben oder aus deinem eigenen Leben. Auf der einen Seite hat er doch die Zusage Gottes erhalten. Gott hatte ihm gesagt, ich will mit dir sein. Und wenn Jakob mit Gott ringt, dann bringt er ihm immer wieder dieses Argument, du hast es doch gesagt.
Kapitel 32, Vers 13, da lesen wir, du aber hast gesagt, ich will dir gewisslich wohltun und deinen Samen machen wie den Sand am Meer, der vor Menge nicht zu zählen ist. Du hast doch gesagt, geh zurück in dein Vaterland. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er Trost gefunden hat in den Zusagen Gottes. Wenn er auf Gott schaut, dann wird er ruhig. Aber wenn er auf seinen Bruder schaut, dann wird er unruhig. Kennst du das aus deinem eigenen Leben, diese Spannung? Auf der einen Seite die Zusagen Gottes zu haben, die Verheißungen Gottes. Und dann schaut man auf seine Lebenssituation und man überlegt, wie soll ich denn damit klarkommen? Und ich glaube, dass wir immer wieder in dieses Spannungsfeld hineinkommen und dass auch wir diese Auseinandersetzungen immer wieder in unserem eigenen Leben haben. Vers 3. Jakob selbst aber ging ihnen voraus und verneigte sich 7-mal zur Erde, bis er nahe zu seinem Bruder kam. Wie gesagt, 400 Mann kommen ihm da entgegen, 400 Mann Kriegsvolk. Auf der einen Seite sehen wir Jakob. Und wen hat er bei sich? Er ist ganz allein. Und welche Waffen hat er bei sich? Er ist unbewaffnet, vollkommen, schutzlos. Und er geht alleine der Übermacht seines Bruders entgegen. Peter zeigte in seiner Auslegung vor 3 Wochen, dass Jakob in seiner Angst zuvor Tiergeschenke vorausschickte. Kapitel 32, Vers 21, denn er dachte, ich will sein Angesicht günstig stimmen mit dem Geschenk, das vor mir hergeht. Danach will ich sein Angesicht sehen. Vielleicht will er mir gnädig sein. Ja, das war diese Ungewissheit. Wird er mir gnädig sein? Ich möchte einen Weg suchen, ihn zu besänftigen. Aber was macht Jakob jetzt? Hier heißt es, er verneigte sich und er sank 7-mal zur Erde. Warum macht er das? Warum wirft er sich nieder in den Staub? Welche Bedeutung hat das nun? Das ist ein Zeichen der Unterwerfung. Und durch diese Handlung und Haltung liefert sich Jakob seinem Bruder Esau aus wie ein Besiegter vor seinem Bezwinger. Er hat keine Waffen mehr in der Hand, um sich verteidigen zu können. Sein Leben in dieser Situation hängt nun von der Gnade seines Bruders Esau ab. Aber stimmt das? Hängt sein Leben wirklich von der Gnade seines Bruders Esau ab? Es scheint so auf den ersten Blick. Aber ist es nicht so, dass Gott alles in seiner Hand hält? Auch dann, wenn wir vermeintlich schutzlos sind oder wenn ein Jakob hier schutzlos seinem Bruder Esau gegenübersteht, ist er der Gnade seines Bruders ausgeliefert? Oder ist es doch die Gnade Gottes, von der er abhängig ist? Wir glauben, dass Esau nur das tun kann, was in dem Willen Gottes auch ist. Das heißt nicht, dass wir immer einfache Wege gehen, sondern dass wir oft auch schwere Wege gehen müssen. Aber bei aller schwierigen Situation, die wir haben, müssen wir uns bewusst sein, mein Schicksal hängt nicht von meinen Umständen ab. Mein Schicksal hängt nicht von anderen Menschen ab, sondern mein Schicksal und mein Leben ist in der Hand Gottes. Und ich glaube, gerade die Tatsache, dass dieser Begebenheit, dieser Kampf, dieser Gebetskampf zwischen Jakob mit Gott zuvor ging, ich glaube, das war der entscheidende Faktor, dass er nun wirklich unbewaffnet und ohne Hinterlist vor seinen Bruder treten kann. Warum? Weil er mit Gott gerungen hat, weil er erkannt hat, mein Leben ist wirklich in Gottes Hand. Okay, vielleicht lässt Gott es zu, aber ich bin in Gottes Hand und nicht in der Hand meines Bruders Esau. Aber die Spannung bleibt trotzdem. Wie geht die Situation jetzt aus? Und das wird dann in Vers 4 aufgelöst. Da lief ihm Esau entgegen, umarmte ihn, fiel ihm um den Hals und küsste ihn und sie weinten. Was für eine Begegnung, oder? Da machst du dir jahrelang Kopfzerbrechen und hast Bauchschmerzen. Und vielleicht brauchst du das auch manchmal. Und du findest tausend Argumente, warum du nicht zurückgehen kannst und warum du diesen Menschen nicht mehr sehen kannst. Aber wenn wir dann hier sehen, wie sich die ganze Situation auflöst, so ist Versöhnung, wie wir es auch in diesem Lied gesungen haben. So ist Versöhnung. Da steht plötzlich nichts mehr zwischen den beiden. War die Angst unbegründet? Waren die inneren Kämpfe Jakobs umsonst? War der Kampf mit Gott etwa unnötig? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass gerade die letzten 20 Jahre und gerade die letzten Tage vor dieser Begegnung sehr viel zur Charakterentwicklung von Jakob beigetragen haben. Ja, wir hatten letzten Sonntag hier Taufe und ich bin sehr froh und dankbar für die Zeugnisse der Täuflinge. Ich denke an Heinrichs Zeugnis, in welchem er sagte, dass gerade diese schweren Zeiten in seinem Leben, Krankheitszeiten, sehr zu seiner Charakterbildung beigetragen haben, das Vertrauen in Gott zu stärken. Wir wünschen uns immer einfache Zeiten, aber Heinrich, ich fand das echt toll und ermutigend, wie du das letzte Woche auch gesagt hast. Gerade diese schweren Zeiten, die haben dich näher zu Gott gebracht und das hat auch etwas in deinem Leben verändert. Und ich glaube, so ist es auch oftmals wichtig, dass wir durch manche schweren Zeiten durchgehen, damit wir wirklich eine tiefe Veränderung erfahren in unserem Leben. Gut, nach diesem freudigen und herzlichen Wiedersehen erkundigt sich Esau nach Jakobs Familie. Vers 5. Als aber Esau seine Augen erhob, sah er die Frauen und die Kinder und sprach, gehören diese dir? Er antwortete, es sind die Kinder, mit denen Gott deinen Knecht begnadigt hat. Da traten die Mägde herzu samt ihren Kindern und sie verneigten sich. Auch Lea kam herbei mit ihren Kindern und sie verneigten sich. Danach kam Josef mit Rahel herbei und auch sie verneigten sich. Danach erkundigt sich Esau, was es mit diesen ganzen Tieren und diesen Geschenken auf sich hat. Vers 8. Und er fragte, was willst du mit jenem ganzen Heer, dem ich begegnet bin? Jakob antwortete, ich wollte Gnade finden in den Augen meines Herrn. Esau antwortete, ich habe genug, mein Bruder, behalte, was du hast. Also hier bestätigt es Jakob nochmal, warum er diese ganzen Tiere vorausgeschickt hatte. Ich wollte Gnade vor dir finden. Ich habe es nötig, dass du mir gnädig begegnest und diese Tiere sollen dein Herz erweichen. Sie sollen dich gnädig stimmen, diese Geschenke, damit du mir gnädig begegnen kannst. Esau erwidert, ach, ich habe doch genug, behalt, was du hast. In manchen Kulturen ist es üblich, dass man erstmal Nein, Danke sagt. Ich glaube, wenn man bei einem Japaner ist und man lädt den Japaner zum Essen ein, dann lädt er erstmal dankend ab, auch wenn er Hunger hat. Und wenn man ihn dann zum dritten Mal fragt, dann sagt er, ja, ich komme gerne. Vielleicht ist es in anderen Kulturen auch so. Ich glaube, bei uns Deutschen ist es nicht so. Wenn uns jemand zum Essen einlädt, dann sagen wir sofort ja, oder? Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Vers 10. Jakob antwortete, oh nein, habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so nimm doch das Geschenk an von meiner Hand, denn deshalb habe ich dein Geschenk, dein Angesicht gesehen, als sehe ich Gottes Angesicht. Und du warst so freundlich gegen mich. Nimm doch den Segen, der dir überbracht worden ist, von mir an. Denn Gott hat mich begnadigt und ich bin mit allem versehen. So drang er in ihn ein, dass er es annehmen sollte.
Wenn ich jemanden ein Geschenk machen will und derjenige lehnt ab, dann sage ich, na gut, dann behalte ich es halt selbst. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Aber für Jakob war es hier richtig wichtig, dass sein Bruder dieses Geschenk annimmt. Jetzt nimm es doch bitte. Er nötigte ihn geradezu, dass er diese Geschenke annimmt. Und das aus mehreren Gründen. Erstens sollte die Annahme des Geschenkes die Gnade Esaus ihm gegenüber besiegeln. Wenn du das Geschenk annimmst, dann versprichst du mir, dass du mir gnädig bist. Es ist ein Zeichen unserer erneuerten Beziehung. Und wenn du es ablehnst, dann kann ich mir nicht so sicher sein. Also nimm es bitte an, dann weiß ich, du bist mir wirklich gnädig. Das Zweite, Jakob ist dankbar für die Freundlichkeit seines Bruders. Er ist ihm freundlich begegnet und das ermutigt ihn, dann auch noch mal ihm das zu geben. Man kann geradezu den Stein von seinem Herzen fallen hören. Jetzt ist er frei und ob er jetzt ein paar Tiere mehr hat oder weniger, das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass diese Beziehung erneuert ist, dass er seinem Bruder wieder begegnen kann. Und da kann er ihm auch gerne einmal dieses Geschenk geben. Drittens überbringt er mit diesem Geschenk einen Segen. Vor 20 Jahren, ihr erinnert euch, vor 20 Jahren im Jakobs Leben, da hat er den Segen gestohlen von Esau. Jetzt bringt er den Segen, den Gott ihm gegeben hat, als ein Geschenk zu Esau. Das jetzige Segensgeschenk soll die Schuld des ersten Segensgeschenkes des Segensdiebstahls bedecken. Vers 12, und Esau sprach, lasst uns aufbrechen und gehen, ich will neben dir herziehen. Jakob aber antwortete, mein Herr weiß, dass die Kinder noch zart sind, dazu habe ich säugende Schafe und Kühe bei mir, wenn ich sie einen Tag übertreiben würde, so würde mir die ganze Herde sterben. Mein Herr möge doch seinem Knecht vorausgehen, ich aber will gemächlich nicht hinten nachziehen. Wie eben das Vieh vor mir her und die Kinder gehen können, bis ich zu meinem Herrn nach Seir komme. Da sprach Esau, so will ich doch einige von meinen Leuten bei dir lassen. Aber Esau sprach, wozu das? Wenn ich nur Gnade vor deinen Augen gefunden habe, vor den Augen meines Herrn. Und so kehrte Esau am gleichen Tag zurück nach Seir. Ja, man mag es nicht für möglich halten, aber nach dieser Versöhnung trennen sich die Wege der beiden wieder. Wenn man das in diesem Text erstmal liest, dann meint man, nö, ist ja gar nicht so. Esau geht zurück in den Süden nach Seir und Jakob geht ihm hinterher. Aber im Grunde ist das ein freundliches Auseinandergehen. Esau bietet ihm an, mit ihm zu gehen, aber Jakob lehnt dankend ab. Er hat natürlich seine Argumente dafür, dass er langsamer ist und im ersten Blick scheint es so, als würde er auch nach Seir gehen, wo sich Esau aufhält, aber doch trennen sich die beiden, wie wir es dann in dem nächsten Abschnitt sehen können. Ich denke, es macht diese wenigen Verse machen deutlich, es ist schön, dass wir uns versöhnt haben, aber wir müssen unser Leben jetzt nicht gemeinsam leben. Esau und Jakob können dann wieder getrennte Wege gehen. Und während der erste Lebensabschnitt mit Jakobs Flucht vor Esau endete, vor 20 Jahren, so endet nun der zweite Lebensabschnitt mit der Versöhnung zwischen Jakob und Esau. Und damit beenden wir diesen ersten Teil und schauen uns noch kurz den zweiten an, den ich mit Jakobs Bekenntnis überschrieben habe. Vers 17. Jakob aber brach auf nach Sukkot und baute sich dort ein Haus und errichtete für seine Herden Hütten. Daher wurde der Ort Sukkot genannt. Und Jakob kam wohlbehalten bis zu der Stadt Sichem,
die im Land Kanaan liegt, nachdem er aus Padam Aram gekommen war. Und er lagerte sich der Stadt gegenüber. Und er kaufte das Grundstück, auf dem er sein Zelt aufgeschlagen hatte, von der Hand der Söhne Hemors, des Vaters Sichems, für 100 Kesita. Und er errichtete dort einen Altar, den nannte er Gott, der Gott Israels. Also während Esau nach Süden zog, ging Jakob nach Westen. Zuerst nach Sukkot, dann weiter nach Sichem. Weil Jakob am ersten Ort für sich und die Herden ein Haus errichtete, deshalb bekam dieser Ort diesen Namen Sukkot. Danach zog er weiter nach Sichem und er kaufte sich dort ein Grundstück. Wie friedlich und wie zuversichtlich beginnt dieser dritte Lebensabschnitt von Jakob. Man hat so den Eindruck, jetzt ist Ruhe eingekehrt in sein Leben. Wenn wir weiterlesen, werden wir sehen, dass nicht alles glatt ging ab diesem Moment. Es gab noch sehr viele Nöte und Probleme im Leben von Jakob. Aber hier an diesem Punkt erstmal angekommen, sehen wir wirklich wichtige Dinge. Er ist auf der einen Seite zumindest für den Moment zur Ruhe gekommen. Und das Zweite, womit dieser Abschnitt endet, er baute dem Herrn einen Altar. Und er nennt diesen Altar Gott, der Gott Israels. Und damit macht er ein Bekenntnis. Und er macht deutlich, dieser Gott, der früher der Gott Abrahams war, das ist nun der Gott Israels. Das ist nun mein Gott. Und er drückt seine Gottesverehrung aus, indem er ihm einen Altar baut. 20 Jahre zuvor, als er geflohen ist, da hat er eine Gottesbegegnung. Das heißt, Gott hatte sich ihm offenbart. Und Gott hatte ihm damals schon die größten Verheißungen gegeben. Und wie hatte damals Jakob reagiert? Er sagte in Kapitel 28, Vers 20, und Jakob legte ein Gelübde ab und sprach, wenn Gott mit mir sein und mich behüten wird auf dem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen geben wird und Kleider anzuziehen und mich wieder in Frieden heim zu meinem Vater bringt, dann soll der Herr mein Gott sein. Also damals noch die großen Bedingungen gestellt. Ja, wenn du gut zu mir bist, dann das hört sich fast so ein bisschen hochmütig an, dann darfst du mein Gott sein. Aber jetzt nach dieser schweren Zeit und nachdem er die Gnade Gottes wirklich erfahren hat, kommt er zu dem Punkt, dass er sich wirklich vor Gott beugt und dass er sagt, ja, der Herr ist mein Gott, ich gehöre ihm. Und das macht er hier so wunderbar deutlich. Er baut den Altar und er nennt diesen Altar Gott, der Gott Israels. Ich finde es sehr spannend, dass es hier 20 Jahre brauchte, bis Jakob zu diesem Punkt kommt. Wenn wir die Lebensgeschichte von ihm betrachten, da wird uns nirgends berichtet, wie er in seinem Glauben gewachsen ist. Wir sehen so manche Punkte, es wird uns nirgends von einem großen Bekehrungserlebnis berichtet. Das Spannende finde ich, er hat eine große Gottesoffenbarung 20 Jahre zuvor gehabt. Und dann, erst nach 20 Jahren, sieht man, wie er letztendlich bei Gott angekommen ist. Man hat einige Wegmerkmale gesehen, aber es ging nicht alles so schnell, wie wir uns das manchmal vorstellen und manchmal wünschen. Vielleicht ist es in deinem eigenen Leben auch so oder in dem Leben deiner Angehörigen. Du denkst, der hat doch jetzt mal eine gute Predigt gehört. Warum bekehrt er sich nicht? Warum übergibt er sein Leben nicht Jesus? Aber manchmal dauert es Jahre oder Jahrzehnte, bis Gott schließlich zu seinem Ziel kommt. Die Frage ist, wo stehst du heute in deiner Beziehung zu Gott? Hast du auch diese wunderbaren Verheißungen Gottes gehört, dass er dir gnädig sein möchte? Hast du gehört, dass der Herr Jesus gekommen ist, dass er dein Heiland sein möchte? Er ist gekommen und er hat für deine
Sünden am Kreuz bezahlt und die Einladung steht offen. Vielleicht hast du das gehört und du setzt dich damit auseinander. Wo bist du in deinem Glaubensleben, in deinem Weg zu Gott hin oder bist du von Gott weg? Das Schöne ist, wenn man dann sagen kann, ja, der Herr ist mein Gott, wie das auch Jakob sagen konnte. Hier konnte er es deutlich machen, ja, jetzt ist der Herr mein Gott. Er ist der Gott Israels. Und wie schön ist es, wenn wir das sagen können, ja, der Herr ist der Gott Simons. Der Herr ist der Gott Rebekkas. Wenn wir das für unser eigenes Leben sagen können, Herr Jesus, du bist mein Herr und mein Gott. Aber das ist oftmals ein langer Prozess. Aber Gott geht mit uns diesen Weg. Aber ich hoffe, wir kommen alle an diesem Punkt, wo wir dann unser Leben auch ganz bewusst dem Herrn Jesus Christus anvertrauen. Bin mit dem Auslegungsteil ziemlich am Ende, aber lasst mich noch einige abschließende Bemerkungen machen, ganz kurz. Ich finde es so interessant, dass Mose uns nichts über die Begegnung Jakobs mit seinem Vater Isaak berichtet. Man sollte doch meinen, dass er, nachdem er vor 20 Jahren geflohen ist, jetzt darüber berichtet, wie er zu seinem Vater zurückkommt, oder? Aber auch die nächsten Kapitel berichten uns nichts darüber. Das wird einfach übergangen, dieses Thema. Das heißt nicht, dass er nicht zu seinem Vater gegangen ist. Es war dem Autor einfach nicht wichtig, diese Dinge aufzuschreiben. Es geht hier um Heilsgeschichte und nicht um Familiengeschichte. Und in der Heilsgeschichte sind manche Dinge anders wie in der Familiengeschichte. Wichtig an diesem Punkt ist, dass Jakob nun das Erbe seines Vaters Abraham und Isaak angetreten hat. Er ist nun der, der den Heilsplan Gottes weiterführt. Und wir sehen durch diesen ganzen Prozess, dass er nun zum lebendigen Glauben an Gott gekommen ist. Und dann wird Gott mit ihm und seinen Kindern seinen Plan weiterführen. Esau verschwindet nun aus der biblischen Geschichts- oder Berichterstattung. Er taucht noch einmal auf, als Jakob und Esau ihren verstorbenen Vater begraben in Kapitel 35. Und in Kapitel 36 folgt dann noch das kurze Geschlechtsregister Esaus, welches dann die Nachkommen aufzählt. Aber ich denke, das ist einfach interessant. Wir würden doch jetzt erwarten, er geht zu seinem Vater und die sprechen miteinander und so weiter. Aber darüber wird uns in diesem Abschnitt nichts berichtet. Gut. Aber nun wollen wir zur Anwendung kommen und versuchen, etwas aus diesem Text auf unser Leben zu übertragen. Was meint ihr, welches Thema oder welche Themen könnten denn interessant sein für uns, wenn wir diesen Text anschauen? Und Clemens hat im Grunde schon die Vorgabe gegeben, natürlich, Versöhnung ist ein wichtiges Thema, oder? Und ich glaube, Versöhnung ist auch ein wichtiges Thema für uns als Gläubige. Und wir wollen heute mal schauen, ja, was sagt die Schrift über Versöhnung? Und ich denke wirklich, und die meisten Bibelübersetzungen, die haben dann auch schon in der Überschrift die Versöhnung zwischen Jakob und Esau stehen. Also die haben alle dieses schon erkannt, es geht hier wirklich um Versöhnung. Ist Versöhnung auch für uns ein wichtiges Thema? Gibt es auch bei uns Konflikte? Ja, und ich glaube, wir wünschen uns doch auch, dass die Konflikte gelöst werden, beigelegt werden. Ich meine, es ist eine Lösung, wenn man einen Konflikt hat, zu fliehen und dann 20 Jahre lang dieser Person nicht mehr zu begegnen. Das ist eine Möglichkeit, wie man mit Konflikten umgehen kann. Aber in der Bibel lernen wir andere Dinge, mit Konflikten umzugehen. Okay, wo könnte es Konflikte geben? Vielleicht hast du Stress mit einem Arbeitskollegen oder mit dem Chef. Das ist ein Konfliktpotenzial, dass wir alle, die im Arbeitsleben stehen, haben das irgendwo, schätze ich mal. Oder du hast Konflikte mit deinen Eltern oder mit deinen Kindern. Ich glaube, alle, die eine Familie haben, haben immer wieder mal Konflikte in der Familie, oder? Und wir wünschen uns doch, dass diese Konflikte endlich aufhören und dass es zur Ruhe kommt und dass wir uns gut verstehen. Vielleicht hast du auch Streit mit deinem Ehepartner. Und auch da wünschen wir uns, dass diese Dinge aufhören. So lasst uns versuchen, einige praktische Hilfen aus dem Text und aus anderen Stellen der Schrift zu ziehen. Vor einigen Jahren hatte Mike Leister dieses Thema an mehreren Abenden behandelt. Biblische Konfliktlösung an mehreren Mittwochabenden. Und natürlich kann ich in der Viertelstunde in der Predigt nicht all das wiedergeben, was Mike an 5 oder 6 Abenden gesagt hat. Wenn ihr euch noch mehr für dieses Thema interessiert, die Vorträge und die Skripte sind noch auf der Homepage. Die kann man dann also noch einmal sich zu Gemüte führen. Ich möchte das Thema heute nur kurz streifen und wenn es ein Thema für euch ist, euch ermutigen, dann weitere Schritte zu gehen. Ja, wir möchten das so angehen. Ich möchte euch heute 3 und eine Zutat geben, die uns helfen sollen, Konflikte beizulegen. 3 auf der einen Seite und eine auf der anderen Seite. 3 auf der Seite des Schuldigen und eine auf der Seite des Unschuldigen. Wobei Konflikte haben oftmals das Problem, dass man nicht so genau ausmachen kann, wer ist denn jetzt der Schuldige und wer ist der Unschuldige. Hier bei Jakob und Esau war es klar, oder? Da war ganz klar, Jakob ist der Betrüger, er hat seinen Bruder betrogen und Jakob ist der Betrogene. Ich glaube, in der Ehe ist es oft gar nicht so schwierig, wer ist denn jetzt der Schuldige? Es schaukelt sich manchmal so hoch und es ist ein Kreislauf und ja. Aber lasst uns mal die erste Zutat anschauen, die helfen kann, Konflikte beizulegen. Was meint ihr, ist die wichtigste Zutat zur Konfliktlösung? Den Balken aus dem eigenen Auge entfernen, ja, sehr schön. Also ich fand es sehr interessant, letzte Woche bei diesem etwas offeneren Gottesdienst, wo die Brüder, mehrere Brüder dann über Familie und Kinder gesprochen haben, da habe ich gedacht, Samuel, Samuel, du hast genau mein Beispiel geklaut. Er hat halt aus dem eigenen Leben berichtet, aber ich fand es wirklich toll, was er da rübergebracht hat. Er hatte ja von Konflikten zwischen Kindern und Eltern gesprochen. Gibt es Konflikte zwischen Kindern und Eltern? Ja, natürlich, das kommt immer wieder vor. Und ja, jetzt sind die Kinder schon etwas wieder rausgegangen, aber ich sage jetzt im Grunde nichts anderes als der Samuel letzte Woche, aber ich hatte das halt schon mal aufgeschrieben und deswegen darf ich es jetzt auch nochmal wiederholen. Wenn wir die Kinder fragen, wenn du Konflikte mit deinen Eltern hast, wer ist dann der Schuldige? Was werdet ihr Kinder sagen? Ich war auch mal Kind. Und es waren immer die Eltern schuld. Ist es nicht der Papa, weil er mir nicht erlaubt, länger als 10 Uhr wegzugehen? Oder weil er die Zeit vor dem Computer und Fernsehen auf 1 Stunde am Tag begrenzt? Der Papa ist schuld, weil er macht ja diese komischen Regeln, oder? Er engt mich ja ein. Oder die Mama, weil sie mich zwingt, Hausaufgaben zu machen oder den Müll wegzubringen. Ich glaube, da hat sich wenig geändert in den letzten 20, 30, 40 Jahren. Das war damals schon so und heute ist es immer noch so. Wisst ihr, wenn ich einen Streit mit jemandem habe, dann ist grundsätzlich der andere schuld. Und ich glaube, das ist das erste Problem, das uns im Wege steht, Streit und Konflikte zu lösen. Wie gesagt, hier bei Jakob war es ganz klar, da ist es eindeutig. Und das, was Martin eben sagte, was wir bei einer Konfliktlösung brauchen, ist, dass wir unseren Anteil an der Schuld erkennen oder erkennen, wo ich schuldig geworden bin. Das heißt ja nicht, dass der andere keine Schuld hat, aber lass uns doch mal bei mir anfangen. Und in Lukas Kapitel 6, Vers 41 sagt der Herr Jesus: Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht?
Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge ist, während du doch den Balken in deinem Auge nicht siehst? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter herauszuziehen, der im Auge deines Bruders ist.
Wenn es Streit gibt, dann gehen wir meistens erstmal auf Abwehrhaltung, oder? Ich würde euch gerne ein Beispiel aus meiner Ehe erzählen, aber ich habe schon so viel immer erzählt. Aber jetzt nehmen wir mal an, ich streite mich mit meiner Frau. Dann gehe ich doch immer erstmal auf Abwehrhaltung und sage, ich bin doch nicht schuld, du bist doch diejenige. Ne? Oder meine Frau könnte das Gleiche sagen, aber ich doch nicht, du bist es doch. Und ich glaube, es ist dann immer erstmal gut, runterzukommen und vielleicht mal einen Schritt zurückzugehen und mal über sich selbst nachzudenken. Kannst du über dich selbst ehrlich sein? Kannst du dir selbst die Wahrheit sagen? Kannst du sagen, ja, ey, es war mein Problem. Meine Frau wollte, dass ich den Müll runterbringe, aber ich war einfach zu faul, ihn wegzubringen. Kann ich mir das eingestehen? Oder muss ich sagen, du weißt doch, dass ich so viel zu tun habe und dass ich hier was mache und ich muss die Predigt vorbereiten und jetzt willst du auch noch, dass ich den Müll runterbringe und so weiter. Na, es war meine Bequemlichkeit, deswegen habe ich es nicht gemacht. Das wirklich mal einzusehen, zu sagen, ja, es liegt an mir. Ich glaube, wenn wir es lernen, unseren eigenen Anteil an dem Konflikt zu sehen, dann ist das eine Steilvorlage zur Versöhnung. Und ich glaube, dieser Kampf, den Jakob mit dem Engel Gottes hatte, war ein ganz wichtiger Punkt in der Versöhnung. Ich weiß nicht, ich denke, Mike hat das auch das letzte Mal gesagt, bei diesem Kampf kommt es zu einer Situation, wo dieser Engel Gottes, den Jakob fragt, wie ist denn dein Name? Und ich finde, das ist eine ganz kritische Situation gewesen, denn an diesem Punkt musste Jakob seine Identität preisgeben. Wer bist du eigentlich, Jakob? Und wisst ihr, was dieser Name Jakob bedeutet? Es bedeutet Fersenhalter, Betrüger. Und wenn Gott, wenn wir diese Auseinandersetzung haben in unserem eigenen Leben und Gott spricht uns auf Dinge an und das passiert unweigerlich, wenn wir in das Licht Gottes treten. Es ist ja nicht so wie bei den Mücken, dass wir, das habe ich im Faden verloren, also wir gehen nicht wie die Mücken zum Licht, weil wenn wir in das Licht Gottes gehen, dann werden Dinge aufgedeckt, die wir vielleicht gar nicht wahrhaben wollen über uns. Aber wenn wir beim Bibellesen oder auch in der Predigt durch das Wort Gottes auf Dinge aufmerksam gemacht werden, die es in unserem Leben gibt, dann ist das nicht immer einfach. Wenn Gott uns auf unseren Charakter anspricht, wie ist denn dein Charakter, Stefan? Und ich muss dann zugeben, ach weißt du, die Leute finden mich alle ganz nett. Ja, aber wie ist dein Charakter? Was geht in deinem Herzen vor? Und ich muss dann bekennen, oh, da ist so viel Unreines in meinem Herzen. Ich bin ein Mann, der gerne über andere schlecht redet. Dann geht es an die Substanz, oder? Und wenn wir an diesen Punkt kommen, wo wir wirklich ehrlich vor Gott sind, aber das können wir auch nicht unbedingt machen. Das ist eine Frucht der Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes. Dass wir durch das Wort Gottes umgestaltet werden. Als ich Christ wurde, da habe ich mir angewöhnt, dafür zu beten, dass ich Christus immer ähnlicher werde. Betet ihr auch sowas, dass ihr Gott ähnlicher werdet? Das Problem ist nur, damals wusste ich noch nicht, wie schlecht ich bin. Und in der Zwischenzeit hat Gott so viele Dinge aufgedeckt in meinem Leben und mir gezeigt, wo es nicht nur in meinem Verhalten Defizite gibt, sondern vor allen Dingen in meinem Charakter. Und das dann vor Gott zu bekennen und zu sagen, ja, ich bin wirklich dieser schlechte Mensch. glaube, das ist der erste Schritt, wenn wir es vor Gott bekennen, dass wir es dann auch vor den anderen tun können. Es ist oftmals ein schmerzhafter Prozess, aber es ist ein heilsamer Prozess. Und ich möchte euch Mut machen, zu dieser Ehrlichkeit zu kommen. Wir hatten vor einigen Monaten mal das Thema über unser eigenes Herz. Wir betrügen uns so gerne selbst. Wir stellen uns so gerne selbst als wirklich gute Menschen dar und wie toll wir sind, und wir belügen uns selbst auch noch dabei. Aber vor Gott können wir ehrlich sein, und wir müssen dahin kommen, wenn wir eine Lebensveränderung auch wollen. Also die erste Zutat zur Versöhnung besteht darin, dass ich meinen eigenen Anteil am Konflikt erkenne. Dieser besteht in meinem Handeln, was ich getan oder nicht getan habe, und in meinem Charakter, also wer ich bin und wie ich bin. Das ist meines Erachtens der erste und wichtigste Punkt, wenn es zur Versöhnung kommen soll. Der zweite Zutat zur Versöhnung ist dann das Bekenntnis, dass ich zu dem anderen gehe und ich versöhne mich mit ihm und ich nenne meine Schuld auch beim Namen. In unserem Text finden wir kein solches Sündenbekenntnis bei Jakob. Er sagt nicht, dass er Esau betrogen hat, aber sein ganzes Verhalten macht dies deutlich, wie er sich vor ihm demütigt, wie er sich vor ihm niederwirft. Er beugt sich wortwörtlich vor seinem Bruder Esau. Und auch wir werden ermutigt in der Schrift, dass wir uns aussöhnen. Im Matthäusevangelium Kapitel 5, Vers 23 sagt der Herr Jesus: Wenn du deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm wieder und opfere deine Gabe. Also wenn ich weiß, ich bin schuldig an einem Konflikt mit zum Beispiel mit meiner Frau, und das wäre jetzt der Fall, was sollte ich dann machen? Dann wäre es gut, ich würde die Predigt unterbrechen, ihr würdet 10 Minuten ein Lied singen, wir versöhnen uns und dann kann ich weiter predigen. Das wäre normalerweise so, wie wir es tun sollten. Besser wäre es natürlich, wenn wir es zu Hause schon gemacht hätten und dann hätten wir keine Predigtunterbrechung. Aber das ist doch das, worauf es ankommt, dass wir in versöhnten Beziehungen miteinander leben. Und dazu gehört dann auch, dass ich eben meine Schuld vor dem anderen bekenne. Und wir hatten eben gesagt, dass ein Schritt ist, die Schuld vor Gott zu bekennen. Und wisst ihr, ich finde es einfacher, meine Schuld vor Gott zu bekennen, als zum Beispiel vor dem Stefan. Ich kann doch, wie leicht geht es mir von den Lippen, zu sagen: Herr, ich habe schlecht über Stefan gesprochen. Das fällt mir überhaupt nicht schwer, das Gott zu bekennen. Aber wenn ich jetzt zu dir gehen müsste und müsste dir das sagen, oh, das wäre demütigend. Und das würde noch viel mehr Kämpfe auslösen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist ein wirklich schwieriger Schritt, dann auch zu dem anderen zu gehen und ihm zu sagen: Hör mal, ich habe wirklich schlecht gehandelt dir gegenüber. Und wenn wir dann mal so weit kommen und wir bekennen unsere Schuld vor dem anderen, wisst ihr, was wir dann oft machen? Wir begründen, warum wir das gemacht haben. Jakob hätte sagen können zu Esau: Hör mal, Esau, ich habe dich betrogen, das stimmt. Aber eigentlich war ja meine Mutter schuld, die hat mich ja dazu verleitet. Stefan, ich habe schlecht über dich geredet, aber weißt du, ich hatte so einen Stress auf der Arbeit und mein Chef hat mir das Leben so schwer gemacht. Das ging einfach nicht anders. Wir fangen an mit Entschuldigungen. Aber warum? Damit entkräften wir im Grunde unser Bekenntnis. Ich glaube, es ist nicht einfach, aber es ist der richtige Weg, zu sagen: Ja, ich habe das gemacht, ich habe es bewusst gemacht, es ist falsch, bitte vergib mir. Das zweite ist also das Bekenntnis, vor dem ich schuldig geworden bin. Und es ist so befreiend, wenn auch wir als Eltern zum Beispiel den Kindern sagen können: Es tut mir leid, Ich habe dich angeschrien, das war nicht richtig. Das sind ja nicht immer die Kinder, gell? Das sind ja auch wir Eltern. Oder vor dem Ehepartner, vor dem Arbeitskollegen, dann zu bekennen, was man getan hat. Eine dritte Zutat, was könnte noch eine dritte sein, die wir brauchen, um dass es dann schließlich zur Versöhnung kommt, auf der Seite des Schuldigen? Ich denke an Wiedergutmachung. Und ich glaube, diese Zutat wird oft vergessen bei einer Konfliktlösung. Wir sagen, oder wenn wir Schaden anrichten, dann ist es nicht damit getan, Entschuldigung zu sagen, sondern es soll zu einer Wiedergutmachung kommen. Das wird nicht immer möglich sein, aber das Ziel sollte sein, dass es zu einer Wiedergutmachung kommt. Wenn ich etwas gestohlen habe, dann kann ich dir natürlich sagen, ach Ben, es tut mir leid, ich habe deine Uhr gestohlen, bitte vergib mir. Und er sagte, ja, ich vergeb dir, aber kannst du mir nicht meine Uhr wiedergeben? Ne? Wäre doch eigentlich der normale Schritt, dass wir das machen. Wenn wir als Kindern sagen, Mama, es tut mir leid, ich habe mich die ganze Zeit daneben benommen, ich habe nie den Müll runtergebracht, ich habe nie im Haushalt mitgeholfen, bitte vergib mir. Ja, ich vergeb dir, gerne. Aber was sollte die Wiedergutmachung nach sich bringen, dass wir dann unser Leben entsprechend ändern und in Zukunft eben dann den Müll runterbringen oder unsere Aufgaben wahrnehmen? Ich glaube, wir enden oftmals einen Schritt zu früh, indem wir sagen, ja, das war's, ich bekenne meine Schuld und dann höre ich damit auf. Und deshalb möchte ich den Punkt abkürzen, aber wichtig ist, dass wir dann auch den Schaden, den wir gemacht haben, wieder gut machen. Als Zachäus zum Glauben kam, dann sagte er Folgendes: Herr, siehe, die Hälfte meiner Güter gebe ich jetzt den Armen, und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Also Wiedergutmachung ist ein Teil des Versöhnungsprozesses. Gut, jetzt haben wir drei Punkte auf der einen Seite gesehen, drei Punkte auf der Seite des Schuldigen. Lasst mich einen letzten Punkt auf der Seite dessen zeigen, der unschuldig ist. Wir haben gesehen, Sündenerkenntnis, Bekenntnis und Wiedergutmachung. Aber wie ist jetzt die angemessene Reaktion dessen, der betrogen wurde, des unschuldigen Teils? Was würdet ihr sagen? Wie sollte der jetzt reagieren, wenn diese drei Schritte vorangegangen sind? Genau, mit Vergebung. Epheser 4, Vers 23. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie Gott euch vergeben hat in Christus. Es kann wohl niemand Christ sein, der nicht erfahren hat, dass Gott ihm die allergrößten Sünden vergeben hat. Die zentrale Erfahrung jedes Christen, jedes Gläubigen ist doch, dass er mit seiner Schuld zu Christus gekommen ist, dass er seine Sünde bekannt hat und dass er eine vollkommene Vergebung aufgrund des Opfers Jesu Christi erfahren hat. Das ist es, was ich in meinem Leben erfahren habe. Ich habe viel in meinem Leben gesündigt. Aber ich weiß, dass durch den Opfertod Jesu meine ganze Schuld vergeben ist. Ich habe das gerne in Anspruch genommen. Ich bin so dankbar, dass Gott mir so gnädig und so barmherzig ist. Und was Paulus jetzt macht, ist, er wendet das auf unser Leben auch an. Und er sagt, wenn Gott dir vergeben hat, dann sei doch auch du vergebungsbereit, wenn jemand anders zu dir kommt und seine Schuld dir gegenüber bekennt und dich um Vergebung bittet. So sollst du dann doch auch sein. Und in diesem Fall können wir dann das, was wir von Gott empfangen haben, im Grunde anderen Menschen weitergeben. Und ich bin so dankbar, dass Gott mir meine Schuld vergeben hat, dass ich frei sein darf und dass
wir Vergebung praktizieren können. Was ist Vergebung? Vergebung ist nicht, die Schuld des anderen zu vergessen. Gott vergisst auch nicht. Gott ist nicht vergesslich, aber Gott hat sie zugedeckt, Gott hat sie bedeckt. Das heißt, Gott wird diese Schuld nicht wieder hervorholen. Ich habe meine Sünde bekannt und wenn ich das nächste Mal zu Gott komme, wird er nicht sagen, aber du hast doch damals und schon wieder. Nein, es ist bedeckt. Es ist wie, wenn es das erste Mal wäre. Dass man nicht wieder die alten Sachen hervorkramt von früher, vor die alten Schwarz-Weiß-Bilder vor 50 Jahren oder so. Die sind, was die Vergebung angeht, weg. Man wird diese alten Geschichten nicht mehr neu aufkochen und neu aufwärmen. Aber lass mich noch ein weiteres sagen. Vergebung ist nicht immer einfach. Manchmal ist es ein Kampf für denjenigen, der zu dem anderen hingehen muss und seine Schuld bekennen muss. Aber es kann auch sehr schwer sein für denjenigen, der vergeben soll, diese Vergebung dann auch zuzusprechen. Wir sprechen meistens über Kleinigkeiten, wobei das keine Kleinigkeiten sind. Aber wenn da jemand ist, der das Leben eines anderen kaputt gemacht hat, schuldhaft kaputt gemacht hat, dann können wir uns vorstellen, das ist nicht immer einfach, dem anderen zu vergeben. Und manchmal braucht es dann auch diese Gebetskämpfe, die der Schuldige hat, auch für den, der vergeben soll, dass er mit Gott ringt und sich durchkämpft bis zu dem Punkt, wo er sagen kann, ich möchte das wirklich von Herzen tun. Eine Frau wie zum Beispiel Corrie ten Boom, das war bestimmt auch nicht einfach für sie, dem Mörder ihrer Schwester zu vergeben. Und deswegen, ich glaube, wir dürfen nicht den Fehler machen, zu sagen, du musst doch nur vergeben. Es ist nicht immer einfach. Es sind oft schwierige Prozesse und schwierige Auseinandersetzungen, durch die wir gehen müssen. Aber Vergebung ist die angemessene Reaktion, wenn jemand zu uns kommt, Sünde bekennt und auch bereit ist zur Wiedergutmachung. Wir haben jetzt eine Rechenaufgabe gehabt. 3+1, die 3 Punkte auf der einen Seite, Sündenerkenntnis, Sündenbekenntnis und Wiedergutmachung. +1 auf der anderen Seite, Vergebung, das ist Versöhnung. 3+1 ist Versöhnung. Ich habe an dieser Stelle die Predigt gekürzt. Ich hätte noch einige Überlegungen und ich weiß, aus Zeitgründen kann ich das nicht ausführen. Deswegen habe ich es schon vorher gekürzt und das war immer noch lang genug. Aber lasst mich einige Fragen formulieren, über die ihr noch weiter nachdenken könnt und die ihr mit in den Tag nehmen könnt, über die ihr beim Stehkaffee vielleicht noch sprechen könnt oder beim Spaziergang heute Nachmittag oder beim Kaffee trinken, einfach um euch noch mehr mit diesem Thema zu beschäftigen. Die erste Frage, hast du erfahren, dass Gott dir deine Sünden und deine Schuld vergeben hat? Und wie wirkt sich das aus, wenn andere zu dir kommen? Kannst du dann auch leichter vergeben? Oder muss ich als Christ auch dann vergeben, wenn der Schuldige keine Sündenerkenntnis hat und die Sünde nicht bekennt und auch nicht bereit ist zur Wiedergutmachung? Oder was kann ich tun, wenn ich eine begangene Schuld überhaupt nicht mehr gutmachen kann? Und kann ich etwas tun, um die Schuld, die ich gegenüber Gott habe, um die wieder gut zu machen? Fällt es mir schwer, meine Schuld oder meinen Anteil am Konflikt anderen gegenüber schonungslos zu bekennen? Ich denke, das sind einige Dinge und vielleicht habt ihr noch mehr Fragen, die euch jetzt nach dieser kurzen Predigt ja vielleicht noch im Bewusstsein sind. Ich möchte euch ermutigen, nehmt das mit, sprecht auf der Autofahrt nach Hause darüber. Aber in dem Sinne möchte ich einfach diese Predigt offen beenden, wie so eine Kurzgeschichte. Es endet mit einer Frage und die Frage ist dann, wie gehe ich damit weiter? Die wichtigste Frage für mich wäre aber, gibt es in deinem Leben einen Konflikt, auf den Gott dich jetzt nochmal aufmerksam gemacht hat, an den Gott dich erinnert hat, jetzt in dieser letzten halben Stunde, wo du weißt, aha, das ist etwas, das muss ich angehen, das sollte ich angehen.
Es kann bei einem Fremden sein, das kann in der eigenen Familie sein. Aber dann möchte ich dich auch ermutigen, geh diesen Schritt. Geh diesen Schritt der Demütigung, geh diesen Schritt hin zur Versöhnung. Und ich glaube, wenn wir auf der einen Seite bereit sind, uns zu demütigen und Sünde zu bekennen und Schuld zu bekennen, dann ist es auf der anderen Seite eine Freude, Vergebung zuzusprechen und wieder zur Versöhnung zu kommen. Wollen wir noch beten zusammen? Vater, wir danken dir für diese schöne Geschichte, wo Esau und Jakob sich nach 20 Jahren wieder versöhnt haben. Und wir können uns vorstellen, wie gut und wie schön das für Jakob war und auch für Esau. Du siehst, Herr, unsere Situation und du weißt, wie es jedem von uns geht, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du auch jedem von uns hilfst, ja, Konflikte anzugehen und zur Lösung dazu beizutragen. Hilf uns, Herr, dass wir bereit sind, auf der einen Seite unsere Schuld zu erkennen, auf der anderen Seite auch zu vergeben. Herr, dazu schenk bitte Gnade und hilf uns, in unserem täglichen Leben, ja, mit Konflikten umzugehen, so wie du es möchtest. Wir wollen dir die Ehre geben und wir danken dir. Amen.